Liebe Brüder und Schwestern hier in der Kirche und liebe Brüder und Schwestern, die Sie an Radio Horeb diese heilige Messe mitverfolgen, ich lade Sie ein zu einer kleinen Zeitreise. Solche kleinen Zeitreisen unternehmen wir auch tagtäglich, denn unsere Gedanken gehen oft zurück in die Vergangenheit zu besonderen Ereignissen, die unser Leben geprägt haben, Ereignisse, die uns besonders wichtig waren, aber wir gehen oft auch zurück zu schmerzvollen Ereignissen, die immer wieder auch gewisse Unruhe in unser Herz bringen. Aber jetzt gehen wir erst einmal zurück in das Jahr 1916, als in diesem Jahr der Engel den Seherkindern von Fatima erschien, erwähnte er bei allen drei Erscheinungen die Herzen Jesu und Marie. Im Sommer dieses Jahres sagte er zu den Kindern, betet, betet viel und bringt Opfer. Die heiligsten Herzen Jesu und Marie haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit. Nun Bezug nehmend auf die heiligsten Herzen, möchte ich jetzt schon kurz und knapp sagen, die geeinten Herzen sind das Rettungsmittel für alle Nöte in diesen letzten Zeiten, in denen wir leben. Was mit dieser Aussage gemeint ist, möchte ich kurz aufschlüsseln. Mit den letzten Zeiten ist das Zeitalter des großen Aufstandes der Völker gegen Gott gemeint, wie es etwa die Päpste der vergangenen 200 Jahre beschrieben haben. Es ist die Zeit, in der der Widersacher Gottes, der Teufel, seine letzten Anstrengungen unternimmt, um die Menschen von Gott wegzureißen, um sie seiner tyrannischen Herrschaft zu unterwerfen und sie so zu verderben. Als gefallener Engel verfügt er über eine überragende Intelligenz. Von langer Hand plante er diese Revolution. Und diese sollte vor allem in drei Stufen ablaufen, die an drei geschichtlichen Eckdaten festgemacht werden können. Und zur Erreichung seines Zieles erfand er drei große Häresien, Irrlehren, die dazu dienten, die Menschen im wahren Glauben zu verderben und sie Gott und seiner Kirche abspenstig zu machen. Wir sind in einer Zeitreise und jetzt machen einen Sprung in das Jahr 1517. In diesem Jahr revoltierte Martin Luther gegen die Kirche. Er verabscheute sie, er bezeichnete sie als Hure Babylons und den Papst nannte er Antichrist und Apostel Satans. Das heilige Messopfer sei Teufelswerk und die Sakramente Aberglauben. Durch diese Irrlehre des Protestantismus gelang es dem Teufel, ganze Völker von der katholischen Kirche loszureißen. Wir brauchen nur kurz in den Norden schauen, nach Skandinavien. Es genügte ihm nicht, die Menschen von Gott wegzureißen, er will sie auch tyrannisieren und verderben. Um auf diese doppelte Strategie hinzuweisen, verwendet Jesus im Evangelium zwei Namen. Der Teufel ist der Vater der Lüge und somit Erfinder aller Häresien und der Menschenmörder von Anbeginn. Und tatsächlich finden wir in der geschichtlichen Abfolge der dreistufigen Revolution diese Strategie jedes Mal in erschütternder Weise verwirklicht. Als unmittelbare Folge der Reformation brachen dann die Bauernkriege und der Dreißigjährige Krieg aus. Europa wurde verwüstet. Die Kriegsparteien wüteten so grausam, dass in manchen Gegenden die Bevölkerung nahezu ausgerottet wurde. Ein nächster Zeitsprung in das Jahr 1717, also 200 Jahre später. Da erfolgte mit der Gründung der Freimaurerei der zweite Aufstand des Teufels und seiner Helfer, diesmal gegen die Person des heiligsten Erlösers und sein Erlösungswerk. Die Freimaurer leugnen die Gottheit Christi und seine Menschwerdung. Sie akzeptieren nur noch die abstrakte Vorstellung einer Gottheit, die sie dann als Weltenbaumeister bezeichneten. Durch ihre Ideologie des Liberalismus kämpfen sie für die Entchristlichung der Völker und die Laizisierung der Gesellschaft. Das heißt, sie wollen die Herrschaft Jesu Christi über die Gesellschaft vernichten. Und sie haben dabei Erfolg. Es gibt heute keinen einzigen Staat mehr, der auf den 10 Geboten Gottes und dem Evangelium gründet. Auch dieser zweite Aufstand gegen Gott blieb für die europäischen Völker nicht ohne schreckliche Folgen. Die Französische Revolution, die weiteren von den Freimaurern entfesselten Revolutionen sowie die napoleonischen Kriege verursachten ein noch schrecklicheres Grauen, als es 200 Jahre zuvor der Fall war. Und schließlich springen wir in das Jahr 1917. Also wiederum 200 Jahre später brach dann die kommunistische Revolution aus, die sich flächenbrandartig über die halbe Erdkugel verbreitete und die Völker tyrannisierte. Mit Lenins Schlachtruf »Religion ist Opium für das Volk« wurde die schlimmste Häresie aller Zeiten propagiert. Der atheistische Materialismus, der jeden Gedanken an Gott und überhaupt jede Religion ausrotten sollte. Der Menschenmörder von Anbeginn errichtete in der Folge eine Schreckensherrschaft, wie sie bislang auf Erden noch nie gesehen wurde. Und der Kommunismus hat auch in der sogenannten freien Welt verheerende Schäden angerichtet. Von Moskau aus finanziell und organisatorisch massiv unterstützt, wurde im Zusammenspiel mit den Freimaurern in der westlichen Welt überall die linksliberale Kulturrevolution angezettelt, welche den Westen geistig und moralisch zerrütten sollte. Und liebe Brüder und Schwestern, wie verhielt sich Gott angesichts dieser frechen, jahrhundertelangen Empörung gegen ihn? Er ließ die Menschen gewähren, da er ihren freien Willen respektiert. Er ließ dies alles aber auch zu, als Strafe für die Sünden der Menschen. Satan konnte ja nur wüten, weil die Menschen lieber auf ihn hörten, als auf die Stimme Gottes und seiner Kirche. Vor allem aber schaute Gott mit einem Blick grenzenlosen Erbarmens auf die Menschen, sah ihre unsägliche Not, sah, wie sie ins zeitliche und ins ewige Verderben stürzten. Und in seinem ewigen Ratschluss beschloss er, ihnen dann, den Menschen, drei große Rettungsmittel zu senden, die sie aus den Nöten dieser genannten dreistufigen Revolution erretten sollten. Das erste Rettungsmittel, die Heiligen der Gegenreformation. Im 16. Jahrhundert sandte Gott den Menschen auffallend viele Heilige, insbesondere heilige Jesuiten und Karmeliten. Denken wir an den heiligen Ignatius von Loyola, denken wir an die heilige Teresa von Avila, aber auch große heilige Bischöfe wie Karl Borromäus von Mailand. Diese brachten die Heiligkeit der von Martin Luther geschmähten Kirche wieder glanzvoll zum Aufleuchten. Sie bekämpften die protestantische Häresie, stärkten den Glauben der wankenden Katholiken und führten Scharen von Abgefallenen wieder in den Schoß der Kirche zurück. Und hier sei besonders auch erwähnt der heilige Petrus Canisius, der in unseren Landen so segensreich wirkte. Und nun fragen wir, welches Rettungsmittel gab Gott der Menschheit gegen die zersetzenden Machenschaften der Freimaurerei? Er schenkte ihr sein Herz. In seinen großen Erscheinungen in Parelle Monial offenbarte Christus der heiligen Margareta Maria Alacoque sein göttliches Herz um die Verehrung dieses Herzens in der Welt zu begründen. Die Freimaurer versuchen mit allen Mitteln, die Menschen von Christus loszureißen, die Völker zu entchristlichen. Und da öffnet nun unser Heiland gleichsam sein Herz, offenbart die unendlichen Schätze seiner Erbarmungen, um die Menschen und die Völker wieder an sein Herz zu ziehen. Das ist also himmlische Strategie, die Gott jener der Freimaurer entgegensetzt. Und wie machtvoll Gott diese Strategie umsetzte, zeigt uns dann ein Blick in die Geschichte. Die Herz-Jesu-Verehrung breitete sich überall aus und wurde zu einem wahrhaftigen Triumphzug dieses göttlichen Herzens. Millionen und Abermillionen von Familien weihten sich dem Herzen Jesu. Doch nicht nur die Familien, sondern auch gesellschaftliche Institutionen vollzogen diese Weihe und Hingabe an das Herz Jesu. Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Unternehmen, Kasernen, ja sogar ganze Städte und Länder, wie beispielsweise auch das Land Tirol, wollten sich der milden Herrschaft dieses Herzens unterwerfen. Darin also besteht das von Gott geschenkte Rettungsmittel und die himmlische Antwort auf die Revolte der Freimaurerei. Das heiligste Herz Jesu muss überall herrschen, in den Herzen der Menschen und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist eine Herrschaft der Liebe, die sich der Gewaltherrschaft des Teufels entgegensetzt und diese überwindet. Aber allerdings fand der Triumphzug des Herzens Jesu im 20. Jahrhundert ein jähes Ende. Die Verehrung des Herzens Jesu wurde lächerlich gemacht, diskreditiert und nach der Vergessenheit preisgegeben. Die Feier der Herz-Jesu-Freitage wurde heruntergefahren nahezu auf null. Und schließlich fragen wir, welches Rettungsmittel setzte Gott schließlich dem Kommunismus und der Ausbreitung der linken Ideologien entgegen? Gleichzeitig mit dem Ausbruch der kommunistischen Revolution erscheint dann in Fatima die Gottesmutter und schenkt der Welt ihr unbeflecktes Herz. Dieses Herz ist nach den Worten von Schwester Lucia als letztes Rettungsmittel der Welt gegeben. Die Aufgabe der Mutter Gottes besteht darin, die Menschen an ihr mütterliches Herz zu ziehen, damit sie ihrerseits zum Herzen Jesu führe und diese beiden Herzen in gemeinsamer Herrschaft das Reich Satans überwinden. Die Geschichte lehrt uns, wie Gott auch mit diesem dritten Rettungsmittel seine Allmacht aufbot, um die Menschen zu heilen, um ihnen zu helfen. Überall in der Welt, wo Fatima bekannt wurde, erlebte man ein gewaltiges Aufblühen der Herz-Maria-Andacht. Ein neuer Triumphzug bahnte sich den Weg durch die ganze Welt, begleitet von unzähligen Bekehrungen und Wundern, der Triumphzug des unbefleckten Herzens Mariens. In Afrika und in Asien bezeugen ältere Gläubige, wir haben es mit den eigenen Augen erlebt, als die Pilgermadonna von Fatima zu uns kam, ist unser Dorf vollständig verwandelt worden von einem heidnischen in ein christliches Dorf. Wie schön wäre es, wenn unsere Stadt München verwandelt werden würde von einer nahezu heidnischen Stadt in eine echt christliche Stadt. Doch auch diesem Triumphzug des Herzens Maria sollte das gleiche Schicksal ereilen wie jenen des Herzens Jesu. Er wurde abrupt gestoppt. Wir wissen, dass Papst Johannes der 23. leider Fatima nicht sonderlich schätzte. Die drei Hirtenkinder waren für ihn Unglückspropheten, die seiner optimistischen Schau der Dinge widersprachen. Liebe Brüder und Schwestern, was können wir tun in diesen so besonders schwierigen Zeiten? Es ist eben dramatisch, was wir im Moment erleben. denn die sogenannten oder genannten drei ihrer Lehren sind in den Innenraum der Kirche eingedrungen und die göttlichen Rettungsmittel wurden zurückgewiesen. Was können wir tun? Was müssen wir tun in der heutigen Zeit? Wollen wir neue Werke und Vereinigungen aus dem Boden stampfen? Nun, ich denke, zunächst einmal dürfen wir den Mut nicht verlieren. Wir hoffen eben nicht auf Menschen, auch nicht auf Menschen in priesterlichen Gewändern, sondern wir hoffen auf Gott. Auch in Zeiten schändlichster Treulosigkeit verlässt Gott seine Kirche nicht. Denn seine drei großen Rettungsmittel stehen immer noch zur Verfügung. Darum kann es keinen Zweifel geben, worin unsere Aufgabe in dieser heutigen Zeit besteht. Wir müssen der teuflischen Verwirrung standhalten durch unsere Treue zum wahren Glauben. Auch wenn ich der Einzige bin in meiner Stadt, in meinem Dorf, halte ich am überlieferten Glauben fest. Wir müssen dem Teufel widerstehen, indem wir seine Irrtümer zurückweisen und bekämpfen, indem wir eben aus dem überlieferten Glauben leben. Orientieren wir uns am Leben und an den Lehren der unzähligen Heiligen. Bemühen wir uns alle um ein wirklich heiliges Leben. Streben wir mit allen Kräften beharrlich das wunderbare Ideal der christlichen Vollkommenheit an. Und sodann wollen wir uns und unsere Familien den Herzen Jesu und Maria weihen. Diese Weihe wollen wir auch immer wieder erneuern. Die Hingabe an die Herzen Jesu und Maria wird unsere beständige Kraftquelle sein. Aus diesen Herzen werden wir allen Segen, allen Trost und alles Licht im Übermaß schöpfen. Und des Weiteren lohnt es sich, dass wir die großen Offenbarungen von Paray-le-Monial und von Fatima eingehend studieren, damit wir die Herzen Jesu und Maria immer tiefer verstehen und damit wir immer klarer erfassen, was sie von uns wollen. Und schließlich sollen wir auch gute Schriften über Fatima und Paray-le-Monial verbreiten, damit möglichst viele Seelen zu den Herzen Jesu und Maria geführt werden. Das ist eben eine einfache Weise, um wahrhaft und wirksam Apostel der Herzen Jesu und Maria zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen schicksalsträchtigen Zeiten, in denen wir stehen, bitten wir Jesus und Maria, dass sie sich der ganzen Menschheit erbarmen wollen. Mögen sie uns alle wahren Eifer verleihen, unsere Herzen entflammen, damit wir die glühende Liebe der Herzen Jesu und Maria immer großherziger erwidern und wir selbst dann auch als eifrige Apostel wirken, gleichsam als Flammenwerfer die Liebe dieser Herzen in die heutige, kalte und finstere Zeit hineintragen. Amen.